Giants.
Ja, ich gebe mich ganz dir, das mache auch ich heute Morgen, mich ganz dem Herrn geben, zur Verfügung zu stellen für das Wort, was er für uns hat. Muttertag. Eigentlich ist es ja so, dass am Muttertag ein meist männlicher Prediger vor der Versammlung steht und eine biblisch fundierte Laudatio auf alle Mütter hält. Das wird heute keine klassische Muttertagspredigt. Und spätestens gegen 18 Uhr ist der Muttertag sowieso vorbei, weil dann der Alltag nämlich voll zuschlägt. Die ersten von uns versuchen, ihre Kinder zu überzeugen, ins Bett gehen zu müssen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch läuft oder früher lief, aber meine Kinder, die haben das nie geschafft, sich nicht mindestens einmal am Muttertag in die Haare zu bekommen. Ich habe mich immer über die gebastelten Geschenke gefreut und über die Blumen, und weil ich weiß, dass meine Kinder mich lieb haben, wusste ich auch ihre Zeit zu schätzen, die sie dafür investiert haben, um mir eine Freude zu machen. Das fand ich immer total toll. Aber von der Erwartung, dass sie einen Tag ohne Meinungsverschiedenheiten und ohne das Buhlen um meine Aufmerksamkeit auskommen und das schaffen, von dieser Erwartung habe ich mich schon ganz früh verabschiedet. Manche Muttertage sind für einige Mütter die totale Katastrophe. Aber sind sie das wirklich? Bloß weil meine Kinder sich streiten oder weil der Staubsauger kaputt geht? Oder weil ich überhaupt staubsaugen muss an dem Tag? Oder weil mein Sohn unbedingt diesen einen Pullover anziehen muss und diesen einen Pullover jetzt gebügelt haben muss, weil die anderen 20 kann er an diesem Tag nicht tragen, die in seinem Schrank hängen? Ist der Muttertag doch kein schlechter Tag, oder? Und wisst ihr, was das Geheimnis ist? Der Muttertag ist ein Tag wie jeder andere auch. Aber unsere Erwartungen sind ganz andere. Und unsere Erwartungen sind oftmals nicht richtig. Es ist immer so eine Sache mit den Erwartungen, ne? Was wir so an Menschen für Erwartungen stellen und an Dinge Erwartungen stellen. Meistens ist das so, dass Menschen und Dinge uns total enttäuschen. Ich glaube, die einzig konkreten Erwartungen, die wir stellen können, sind die, die wir an Gott stellen, weil er derjenige ist, bei dem alles möglich ist. Kinder bleiben auch am Muttertag Kinder. Sie sind authentisch und sind auf ihre ganz charmante Weise erschreckend ehrlich, und sie sind ein Geschenk Gottes. Und Menschen, sie sind Menschen, die uns anvertraut wurden. Und warum sind sie uns anvertraut worden? Um sie in der Nachfolge Jesu zu erziehen. Und die Inspiration für meine Predigt heute liegt in meinen täglichen Beobachtungen von Menschen. Wer mich genauer kennt, der weiß, dass ich nicht unbedingt ein oberflächlicher Mensch bin. Wenn ich jemanden frage, wie geht's dir, dann möchte ich auch tatsächlich wissen, wie es demjenigen geht. Und manche Antworten sind dann wirklich erschütternd. Und wenn man dann nach der Ursache dieser Missstände weitergräbt, dann landet man oft in der Kindheit dieser erwachsenen Menschen. Oder nehmen wir Charaktere, die ganze Völker ins Elend gestürzt haben. Ja, Hitler und seine Mannschaft. Napoleon, Kaiser Wilhelm und so weiter. Sie alle waren Kinder irgendwann mal. Mir fällt das immer ganz leicht, wenn ich so Menschen treffe, die so von mir empfunden böse sind. Mir fällt es immer leicht, mehr Verständnis für diese Menschen zu haben, wenn ich sie mir vorstelle als Kinder. Und was ist da schiefgelaufen? Seelsorger und Psychologen und Therapeuten werden bestätigen, dass sehr oft der Anfang aller Probleme in der Kindheit liegt. Und was läuft da schief? Das liegt nicht nur am Mangel an Liebe, ja, sagen, ja, du bist nicht geliebt oder so. Nee, das liegt am Mangel der Liebe, wie sie in der Bibel beschrieben wird. Ja, das ist ein Unterschied. Der Unterschied zwischen biblischer Liebe und Liebe, wie uns die Gesellschaft es lehrt, ist riesengroß. Und ich möchte um die erste Folie bitten. Was Liebe in der Bibel ist, finden wir im 1. Korinther 13, 4 bis 8. Und da steht, die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Und sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Sie hört niemals auf. Diese Liebe bleibt ewig. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man ohne Jesus, der die Liebe in Person ist, in seinem Leben gar nicht in der Lage ist, diese Liebe zu lieben. Nicht nur diese Liebe zu leben, sondern diese Liebe zu lieben. Und Gott sagt in seinem Wort in Jesaja 66, Vers 13, das ist die zweite Folie: Ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Und wir erkennen hier, wie wichtig die Liebe einer Mutter in Gottes Augen ist. Denn im Umkehrschluss bedeutet das, dass der Trost, den eine Mutter ihrem Kind gibt, mit dem Trost vergleichbar ist, den Gott uns gibt. Das finde ich eine ziemlich starke Aussage und das beschreibt auch, wie wichtig Mütter in Gottes Augen sind und wie wichtig es ist, von einer Mutter geliebt zu werden, wie wichtig das für das Kind ist. Und ich möchte nochmal betonen, dass es hier um die Art von Mutterliebe geht, die Gott in jeder Mutter verankert hat. Ja, nicht die Gesellschaft, die uns irgendwas suggeriert, sondern die Gott in jeder Mutter verankert hat. Das ist das, was Mutterliebe aus göttlicher Sicht ist. Und nichtsdestotrotz hat der Herr für den Anfang unserer Beziehung zu unseren Kindern, und zwar für jeden, also nicht, ob wir wiedergeborene Christen sind oder was, sondern für jeden, unabhängig unseres Glaubens, denn wir sind alle Gottes Schöpfung, schon mal ein paar kleine Schutzmechanismen eingebaut, die gar nicht so leicht überwunden werden können. Da ist zumal die Zeit der Schwangerschaft, wo jede Mutter eine Beziehung zu ihrem Kind aufbaut, egal ob sie es will oder nicht. Ja, in dir wächst was ran, das kannst du nicht ignorieren. Ne? Das ist präsent. Irgendwann bewegt es sich und kommt ein Kopf raus und das kannst du nicht ignorieren. Du baust eine Beziehung auf. Und wenn das Kind dann auf die Welt kommt, dann ist es beim Anblick des Neugeborenen, also du liegst 30 Stunden in den Wehen, so wie ich bei meinem Sohn, 30 Stunden in den Wehen und dann kommt das Kind und du bist eigentlich, der Körper hat dir die ganze Zeit nicht gehört und dann siehst du das Kind und der Körper schüttet so eine Menge von Endorphinen aus, dass der ganze Geburtsschmerz vorbei ist. Das ist ziemlich cool. Ich hatte einen Kaiserschnitt bei meinem Sohn, wie gesagt, 30 Stunden Wehen, danach hatte ich echt Angst, eine normale Geburt zu haben. Und man hat mir gesagt, mein Sohn schrie wie am Spieß, ich war narkotisiert und als ich aufwachte, guckten wir uns an, mein Sohn und ich, es war Stille. Meine Schmerzen waren weg, ich jammerte nicht mehr, mein Sohn war ruhig, der dachte, Mensch, endlich gibt die Ruhe. Also es war ein tolles Gefühl, diese Endorphine, die ausgeschüttet wurden, ist ein absoluter Schutzmechanismus für die Mutter auch, das Kind zu lieben und nicht zu denken, oh, du hast mir so viel Schmerzen bereitet. Oder das sogenannte Babylächeln. Ja, das ist ein Anreiz, Liebe für das Baby zu empfinden, ein Beschützerinstinkt zu entwickeln. Das Anlegen des Babys an die Brust wiederum bewirkt, dass auch die Versorgung des Kindes in Gang kommt. Also die ersten paar Tage sind schon mal safe. Das ist schon mal, das hat Gott so toll angelegt, dass es instinktiv funktioniert. Und die Beziehung zwischen Mutter und Kind wird also einem Automatismus, in einem Instinkt festgelegt, der jede menschgemachte Schwierigkeit zunächst überbrücken soll. Wenn alles nach Plan läuft, dann entwickelt sich daraus eine so tiefe Liebe, die durch nichts erschüttert werden kann. Wir wissen, dass es Dinge wie postnatale Depressionen gibt oder dass der Weg zu dieser tiefen Liebe durch Ereignisse im Leben der Mutter zugeschüttet sein kann. Und das ist unabhängig unserer Herkunft oder der Größe unseres Bankkontos. Die Ärzte, Hebammen und Familien erkennen schnell, wenn was schief läuft und reagieren entsprechend. Es ist Normalität geworden, dass eine Beziehung zwischen Mutter und Kind eigentlich etwas ganz besonders Festes sein soll. Und wenn es nicht so läuft, dann schrillen bei vielen Leuten die Alarmglocken. Und so hat es sich über Jahrtausende, auch in der Gesellschaft, die Erkenntnis entwickelt, dass die Liebe zwischen Mutter und Kind etwas Unzerstörbares sein sollte. Mütter und auch Väter, ja, also nicht nur Mütter, sondern idealerweise auch Väter, sind die wichtigsten Bezugspersonen für unsere Kinder. Wir haben da eine große Verantwortung. Ich weiß nicht, wer den Schriftsteller William Makepeace Thackeray kennt. Die Literaturkenner unter uns wissen, er hat zum Beispiel Jahrmarkt der Eitelkeiten geschrieben. Und der hat gesagt, Mutter ist die Bezeichnung für Gott aus dem Mund und dem Herzen kleiner Kinder. Was für eine Bedeutung haben wir für unsere Kinder? Ich kenne ja niemand anders. Kinder sind völlig von uns abhängig. Und das ist egal, ob wir sie lieben oder nicht. Sie sind von uns abhängig. Und sie haben erstmal keine andere Bezugsperson. Mir ist das am Tag der Geburt unserer Tochter ganz klar geworden. Die habe ich auch per Kaiserschnitt gekriegt. Ich hatte die Schmerzen immer hinterher. Und als die Narkose nicht mehr wirkte, mein Körper gehörte wieder mir selbst, da kam eine Schwester ins Zimmer und sagt, oh, die ist aber süß, aber ganz schön gelb. Und ging wieder raus. Und ich so, oh Gott, mein Kind ist gelb. Ich hatte alle Bücher vorher gelesen, was kann passieren bei der Geburt, während der Geburt, nach der Geburt, wie, was für Schwierigkeiten und was, aber gelb fiel mir in dem Moment nicht mehr ein. Und ich so, oh Gott, mein Kind ist gelb. Und dann kommt der Frauenarzt rein und ich sage, das Kind ist gelb. Und er sagt, oh, das wird gut, Frau Versin. Neugeborenen Gelbsucht, schieben Sie ein bisschen an die Sonne, dann wird das wieder. Er sagt, wissen Sie was? Er sagt, die ganzen Hühner hier, die haben alle ganz viel Ahnung und der eine noch mehr als der andere, hören Sie einfach nicht drauf. Sie sind verantwortlich für Ihr Kind. Sie alleine sind verantwortlich, zu welchem Arzt das Kind geht, in welche Schule sie das Kind geben, welchen Einflüssen sie ihr Kind aussetzen, etc., etc. Sie sind verantwortlich. Im Grunde war mir das schon klar, aber es hat mir total geholfen, dass mir das jemand sagt. Und von dem Moment an war ich verantwortlich und ich hatte alles im Griff. Und das war gut so. Wir Eltern sind in der Verantwortung, die Kinder so weit in ihrem Leben zu begleiten, dass sie ihr Leben irgendwann ohne uns leben können. Das ist unser Ziel. Wir müssen irgendwann loslassen. Mir steht das auch bald bevor, unsere Kinder loszulassen. Mein Sohn ist jetzt 14 und der tourt auch schon so durch die Gegend mit seinem Basketball. Laura geht auch bald aus dem Haus. Sagt mir schon immer, wie viele Monate es noch sind, wann ich schon meine Wohnung suchen kann. Ich beschäftige mich noch nicht mit diesem Zeitpunkt. Da habe ich noch genug mit zu tun. Aber diese ganze Geschichte, die Kinder aufs Leben vorzubereiten und den Kindern ein Fundament zu legen, das Ganze nennt man Erziehung. Wir kennen das Wort auch aus dem Gartenbau. Ne? Pflanzen müssen beschnitten werden, damit sie vernünftig wachsen und sie werden in eine bestimmte Wuchsrichtung gebracht, damit sie auch schön aussehen. Und das machen wir im Prinzip ja auch mit unseren Kindern. Das, was schlecht ist, da sagen wir, du pass auf, das geht so nicht, weil das und das. Das ist immer auch ganz wichtig, eine Begründung dazu zu liefern. Manchmal ist das so, dass wir so im Alltag sind und dann sag, ja, aber warum darf ich das nicht machen, weil das so ist? Ich weiß nicht, wer das schon mal von euch so gesagt hat, ich bin dabei, ne, weil das so ist. Hast keine Lust zu diskutieren, das ist jetzt so. Eine Begründung ist viel besser, dann wissen sie, warum sie es nicht machen sollen. Und diese Erziehung, das ist eine ganz spannende und nervenaufreibende und schlaflose und super Zeit. In dieser Zeit legen wir bei unseren Kindern ein Fundament, auf dem sie ihr ganzes Leben sicher stehen sollen. Das ist eine Verantwortung, die wir haben. Und in der Bibel wird auch davon gesprochen, ein Fundament zu legen. Nämlich das Fundament soll Jesus sein. Das ist die dritte Folie. Wer auf mich hört und danach handelt, das ist Matthäus 7, 24, 27, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Felsen baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Also wir sollen unser Haus bzw. das Fundament, auf das wir unsere Kinder für ihr ganzes Leben lang stellen, auf einem festen Fundament bauen. Und bei einem Fundament ist der Baustoff immer ganz wichtig. In diesem Fall ist es Liebe. Wir bauen das Fundament für unsere Kinder auf Jesus Christus auf. Jesus Christus ist Liebe. Und zwar die göttliche Liebe, die wir für unser Leben brauchen, nicht die Liebe, die Gesellschaft uns suggeriert. Und da kommen wir wieder zum 1. Korinther 13, 7 bis 8. Nächste Folie. Ja, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, hofft immer, sie hält allen stand, die Liebe wird niemals aufhören. Und wie ich hier erkenne, ist diese Liebe bedingungslos. Hier steht nicht, sie erträgt nur bestimmte Dinge, sie verzeiht nur bestimmte Dinge oder sie erduldet nur bestimmte Dinge. Nein, hier steht, sie erduldet alles. Ja, sie hält allem stand, sie ist für immer. Diese Liebe ist nur Jesus Christus. Und das ist das Fundament, auf das wir unsere Kinder stellen sollen. Und dass ein Leben in den seltensten Fällen perfekt läuft, ist Tatsache. Die Bibel sagt das auch ganz deutlich. Das ist die nächste Folie. Ja, hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Also womit überwinden wir oder später unsere Kinder die Welt mit Jesus Christus? Das bedeutet, wir haben unseren Kindern von Jesus Christus erzählt, wir lieben sie mit der Liebe von Jesus Christus. Als Eltern legen wir dieses Fundament für das Leben unserer Kinder und für die Kinder, die uns von Gott anvertraut wurden. Das sind nicht nur die leiblichen Eltern. Ja, adoptierte Kinder sind auch von Gott anvertraute Kinder. Nachbarskinder sind auch von Gott anvertraute Kinder, wenn es in deren Familien schief läuft. Schüler können anvertraute Kinder sein. Als Eltern ist es unsere erste Aufgabe, unsere Kinder zu lieben. Jesus hat die Kinder auch geliebt. Das ist die nächste Folie. Als Jesus das sah, war er sehr verärgert. Also die Jünger hatten gesagt, hier Kinder, ne, seid ruhig, nehmt die Kinder weg, belästigt den Messias nicht. Und Jesus war darüber sauer und hat gesagt, lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn das Reich gehört Menschen wie ihnen. Das finden wir auch in Matthäus 19, 40 und Lukas 18, Vers 16. Und das ist ganz wichtig, das bezeichnet auch den Stellenwert der Kinder im Reich Gottes, so wie Jesus das sieht. Sie sind ganz wichtig und Jesus hat das ja erkannt, dass der Anfang alles Guten oder auch des Übels schon in der Kindheit anfängt. Ja, wir müssen unsere Kinder so lieben, wie es in der Bibel steht, 1. Korinther 13. Viele bekamen vermittelt, dass sie nur geliebt werden, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ja, wenn Kinder nicht unsere Erwartungen erfüllen, das ist wieder so ein Ding mit den Erwartungen, dann bekommen sie unsere volle Ablehnung zu spüren. Oh, wie hat Gott das gemacht? Als wiedergeborene Christen sind wir Kinder Gottes. Ja, er ist unser Vater im Himmel und hat Gott jetzt gesagt, also wenn ihr schön brav seid und alle Regeln befolgt, dann opfere ich für euch meinen einzigen geliebten Sohn. Hat er das gesagt? Nee, hat er nicht gesagt. Im Gegenteil. Jesus ist sogar für Mörder und für Ehebrecher, Vergewaltiger, Kinderschänder etc. ans Kreuz gegangen. Und zwar gerade, weil wir es nicht schaffen, alle Regeln und Gesetze immer einzuhalten und so niemals die Möglichkeit gehabt hätten, die Ewigkeit bei Gott, in dessen Gegenwart keine Sünde sein kann, zu verbringen. Ja, also wir wären nie in die Gegenwart Gottes gekommen. In der Bibel heißt es, in seiner Gegenwart kann sich keine Sünde halten, noch eines Wechsels Schatten. Wie hätten wir da hinkommen sollen? Und Gott in seiner großen Gnade hat seinen einzigen Sohn gesandt. Das müsst ihr euch mal vorstellen, diejenigen unter uns, die Mütter sind, die Söhne haben. Hättet ihr euren Sohn, den ihr so sehr liebt, für diese Welt geopfert? Für Mörder, Ehebrecher, Vergewaltiger, Säufer etc.? Hättet ihr das gemacht? Ich hätte große Schwierigkeiten, das zu tun. Ich glaube, ich wäre dazu gar nicht in der Lage. Aber Gott ist anders. Gott hat uns so lieb. So eine unbegreifliche, große Liebe. Ich glaube, an dieser Liebe lernen wir noch bis zum Ende, also bis wir zu Jesus selbst kommen. Erst durch die große Gnade und die Liebe unseres Vaters im Himmel und seines Sohnes Jesus Christus werden wir zu Kindern Gottes. Die nächste Folie. Ja, der Klassiker, ne? Der Klassiker in der Evangelisation. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Oh Mann, jedes Mal, wenn ich das lese und jedes Mal, wenn ich mir das vor Augen führe, bin ich total ergriffen und ich bin total dankbar, dass Gott das für mich getan hat. Er hat es für jeden Einzelnen von uns getan und für mich. Das ist so schön. Die nächste Folie. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Ja, wenn wir unser Leben in Jesu Hände legen und von da an als wiedergeborene Christen gelten, dann sollten wir aber auch in dieser neuen Freiheit leben. Ja, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Wenn unsere Eltern unsere wichtigsten Bezugspersonen sind, dann werden wir auch durch unsere Eltern geprägt. Und sie wurden wiederum durch ihre Eltern geprägt und auch durch ihr gesellschaftliches Leben. Wir werden auch durch unser gesellschaftliches Leben geprägt und da beginnen die Schwierigkeiten. Da, wo Gutes reinkommt, da kommt auch Gutes raus. Und da, wo Schlechtes reinkommt, ja, da kommt auch Schlechtes raus. In der Freiheit der Kinder Gottes zu leben, und das ist das, was Gott sich für uns wünscht, in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben, bedeutet nicht das zu tun, was die Gesellschaft von uns erwartet, sondern was Gott von mir erwartet. Und es bedeutet auch, dass ich nicht den Lügen des Teufels zuhöre, denen schon ganze Generationen zum Opfer gefallen sind. Da gibt es so verschiedene Beispiele, so zum Beispiel, was hilft, ist gut. Ja, das ist doch Quatsch. Ja, oder wer heilt, hat Recht. Also da gibt es so viele Sachen, wo auch geheilt wird heutzutage. Ein Beispiel ist, meine Tochter hatte eine Freundin, da war sie noch im Kindergartenalter und dieses Mädchen, die hatte bestimmt ein gutes Herz, aber die ist über Tische und Bänke gegangen, die hat ihre Eltern gebissen, das war schlimm zu ertragen. Ich weiß nicht, unsere Tochter hat solche Leute auch immer angezogen, weil die wahrscheinlich immer das gute Herz in diesen Menschen gesehen hat und ich habe irgendwann die Mutter gefragt, was, seit wann ist das so? Und sie sagte mir, als das Mädchen ein Baby war, war sie ein Schreikind. Und eine Nachbarin hatte gesagt, geh doch mal zu einer Geistheilerin mit ihr. Und da ist sie auch hingegangen und diese Geistheilerin hat dem Mädchen die Hand aufgelegt und von dem Moment an war Stille. Das Kind war ruhig. Aber 2 Jahre später ging das so doppelt so stark los. Sie sagte, sie wusste, sie kann sich seitdem das nicht erklären. Die haben schon alle therapeutischen Maßnahmen durchgeführt. Ich sage, ja, ich habe ihr das erklärt, dass nicht alles, was heilt, Recht hat, dass nicht alles, was heilt, gut ist. Weil das, wo wir uns Hände auflegen lassen, was nicht im Namen Jesus Christus ist, ist automatisch von der anderen Seite. Ja, und wenn einer dafür auch noch Geld nimmt, dann können wir uns ganz sicher sein, dass das nicht vom Herrn ist. Umsonst habt ihr es bekommen, umsonst sollt ihr es geben. Und wir haben für dieses Mädchen gebetet, sowohl ich mit der Mutter als auch wir im Hauskreis. Und das Mädchen ist frei davon geworden. Und das Mädchen ist heutzutage ein ganz normaler Teenager und kann ganz normal ihr Leben leben und ist frei von diesen Zwängen, anderen Menschen weh zu tun. Ja, also nicht alles, was heilt, hat auch Recht. Oder Bibelstellen, die aus dem Zusammenhang gerissen sind. Das ist mein ganz spezieller Klassiker. Ne? Och, man kann die Bibel ja zitieren und so alle Bibelstellen aus dem Zusammenhang reißen. Und dann bedeutet das auch mal was ganz anderes, als wie Jesus eigentlich gesagt hat. Das ist zum Beispiel in der Bergpredigt. Ne? Dann Jesus bezieht sich am Ende der Bergpredigt auf Dinge, die er am Anfang gesagt hat. Und wenn man das aus dem Zusammenhang reißt, erhält man eine total andere Aussage. Und deshalb ist es ganz wichtig zu wissen, dass viele Dinge nicht in Folge 1, Folge 2, Folge 3 gehalten wurden, sondern die Bergpredigt wurde in einem Rutsch gepredigt. Ja, und nicht in mehrere Teile geteilt. Das ist ganz wichtig. Die nächste Folie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das ihr es wohlgehe und du lange lebst und du lange lebst auf Erden. So, das ist das, was manche Eltern zitieren. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Aber der Satz geht weiter. Kannst du es weitermachen? Nee? Einer noch darunter? Noch einmal klicken auf die Maus vielleicht? Ja. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Erbarmung des Herrn. Ja? Also wenn ich nur die eine Geschichte nehme, steht übrigens alles im Epheser. Der hat den Brief auch nicht in Teil 1, Teil 2, Teil 3 unterteilt und verschieden abgeschickt, sondern hat den Brief in einem Rutsch geschickt und das Ganze hat er auch in einem Zusammenhang geschrieben. Dann muss ich auch das Ganze lesen. Ja? Nicht nur das rauspicken, was mir ja gerade mal so ist, sondern es gilt das ganze Wort. Die nächste Folie. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, und er hat sie als sein Leib gerettet. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Und weiter. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie hingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er für sich die Gemeinde herrlich bereite, die keine Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig ist. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Also nicht nur Teil 1, ne? Frauen, ordnet euch den Männern unter, sondern Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das ist eine große Herausforderung. Ja, es sind immer beide. Ich meine, nicht umsonst hat Gott beide geschaffen, sowohl Frauen als auch Männer. Ja, wir Frauen sind den Männern als Hilfe an die Seite gestellt worden. Ja, also diese Sachen, das sind so Dinge, die sind so über Jahrhunderte, haben sich dann Männer so das rausgesucht, was sie wollten. Die Frauen haben immer das gemacht, was die Männer machten, und schon war das Chaos komplett. Also es ist wichtig, die ganze Bibel zu lesen. Oder diesen ganzen Neonazi-Mist heutzutage, ja, der jetzt durch eine bestimmte Partei wieder aufgekocht wird. Vom Teufel blind gemacht, rennen wieder Menschen diesen Rattenfängern hinterher und ergehen sich in Rassismus und Judenhass. Als hätten wir nichts aus unserer Geschichte gelernt. Die nächste Folie. Und das ist ganz wichtig zu wissen, wenn wir uns gegen Israel stellen, gegen das Volk Israel, stehen wir automatisch auf der Seite des Feindes. Das erklärte Ziel des Teufels ist es, das Volk der Juden, das Volk Israel zu vernichten. Wir selbst sind aber in diesen Weinstock eingepflanzt worden. Als Christen tun wir gut daran, uns auf die Seite Israel zu stellen. Ja, in 1. Mose 12, 2 bis 3 steht, und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir soll gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Das hat Gott zu Abraham gesagt und es bezieht sich auf sein Volk, auf das Volk der Juden, und in dieses Volk, in diesen Weinstock wurden wir eingepflanzt. Das ist ganz wichtig. Wenn wir uns von Leuten verblenden lassen, dann ist es immer wichtig, zu dem Ursprung zurückzukommen, der wirklich als Christ unser Ursprung ist, und das ist das Wort Gottes, das ist ganz wichtig. Und dahinter stecken Dämonen, hinter dieser Neonazi-Geschichte. Jesus hat alles Dämonische ein für alle Mal am Kreuz besiegt, und wir tun das als wiedergeborene Christen, tun wir gut daran, die Stimme unseres Hirten zu hören und nicht auf Leute, die uns irgendwas sagen wollen. Und selbst wenn es sich gut anhört, wenn irgendeine Partei so Sachen sagt, mit einigen Sachen können wir einverstanden sein, vielleicht sogar. Aber es ist die Gesamtheit, die wir da beachten müssen. Was Gott von mir erwartet, das erfahre ich nur, wenn ich sein ganzes Wort lese. Das ist auch Sinn und Zweck der Waffenrüstung. Ja, was ist denn die Bibel? Die Bibel ist das Schwert des Geistes. Wenn ich das Schwert des Geistes, also wenn ich diese Waffenrüstung morgens anlege und bete, und ich ergreife das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, dann reicht es nicht, dieses Schwert nur zu erheben, dann muss man dieses Schwert auch gebrauchen. Ja, man muss sein Wort lesen, damit wir auf alle Eventualitäten, auf alle Schwierigkeiten vorbereitet sind und diesen Schwierigkeiten, die uns der Teufel in den Weg packt, auch ausräumen zu können. Und zwar mit Gottes Wort, mit dem Schwert des Geistes. Leben wir doch in der Freiheit. Holen wir uns unsere Gebundenheit doch nicht wieder zurück. Ja, der Teufel, der setzt immer in den Gedanken an. Das kann er gut, ne? Das hat er perfektioniert über Jahrtausende. So, und was ist unsere Antwort darauf? Was war denn Jesus' Antwort auf die Versuchung des Teufels? Ihr müsst euch das vorstellen. Jesus wird getauft von Johannes dem Täufer. Der Heilige Geist kommt auf ihn herab in Form einer Taube. Und aus dem Himmel kommt eine Stimme, die sagt, du bist mein geliebter Sohn. Also wie viel mehr Gewissheit kann ich denn haben, dass ich der Sohn Gottes bin? Und ihr könnt euch ganz sicher sein, dass der Teufel auch da war und zugeguckt hat und das mitgekriegt hat. Denn er ist seit ewigen Zeiten unterwegs gewesen, den Messias zu erkennen und den Messias aus dem Weg zu räumen. Was macht Jesus? Jesus geht danach in die Wüste und meditiert. Und während er meditiert, kommt der Teufel. Wie dreist, ne? Ich meine, der hat gesehen, das ist der Sohn Gottes. Der weiß, das ist der Sohn Gottes. Der hat Schiss davor, was ihm passiert. Und was macht er? Setzt er sich doch hin und sagt, also, wenn du der Sohn Gottes bist, ich meine, der war dabei, Gott hat gesprochen, du bist mein geliebter Sohn. Und dann sagt, und Jesus hat es gehört und es gab Zeugen dafür und Johannes der Täufer hat es bezeugt und seine Mitstreiter haben es bezeugt. Und dann kommt der Teufel und sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, also das ist schon krass. Und was sagt Jesus? Jesus sagt, es steht geschrieben. Der diskutiert nicht mit dem Teufel und sagt, hier, pass mal auf, du warst ja dabei, höchstwahrscheinlich, ne? Du hast gesehen, ne? Heiliger Geist kommt aus dem Himmel, der Herr hat gesprochen, du zweifelst immer noch, was ist denn das? Nee, der hat gar nicht mit dem Teufel diskutiert und das ist auch das, was wir nicht machen sollten, sondern er hat gesagt, es steht geschrieben. Wenn wir dem Teufel antworten sollen, wenn er in unsere Gedanken kommt und uns kirre machen will, wenn wir beten zum Beispiel, was weiß ich, Herr, meine Schulter tut so weh und du hast gesagt, du bist der Heiler und Arzt und der Teufel kommt an und sagt, da glaubst du doch noch nicht wirklich, ne? Dein Heiler und Arzt, wie soll das denn jetzt passieren? Ich meine, du hast ein massives Schulterproblem, geh zum Arzt und so weiter, nichts gegen Ärzte. Aber wenn ich mich hinstelle und bete und der festen Überzeugung bin, dass Jesus Christus mein Heiler und Arzt ist und fest davon überzeugt bin, dass alles, worum ich im Glauben bitte, dass er das tun will, und dann kommt der Teufel und sagt, ja, pass auf, das wird eh nichts, dann kann ich sagen, pass auf, es steht geschrieben, alles, worum wir im Glauben bitten, das werde ich tun. Das ist ganz wichtig. Lasst euch nicht davon abbringen. Ja, die Jahreslosung ist, und die nächste hilft meinem Unglauben, ja, so ein Auszug daraus. Also es ist ganz normal, dass man zweifelt, aber bleibt doch nicht in diesem Zweifel stecken, überwindet den Zweifel. Ich bin da auch echt auf dem Lernfeld, ne? Wenn so Sachen kommen und ich bete und dann kommt auch gleich ein Zweifel, ich bete gleich immer hinterher und vergib mir meine Zweifel. Ich will nicht zweifeln, weil es steht geschrieben. Es steht geschrieben, das ist ganz wichtig. Wir in Deutschland stehen vor einer großen Herausforderung. Wir leben im Moment, Gott sei Dank, in einer Zeit, in der längsten zusammenhängenden Friedensperiode, die Deutschland je erlebt hat. Ist das nicht toll? Wir kennen gar keinen Krieg mehr, also meine Generation. Ja, meine Mutter hat den Krieg auch nicht mehr miterlebt. Einige von uns haben den letzten Krieg noch miterlebt und sie wissen, was das für eine furchtbare Geschichte ist. Die Generation meiner Eltern hat noch die wirtschaftlichen Überreste mitbekommen. Aber wir alle erleben noch die seelischen Überreste der vergangenen Kriege. Wir alle. Und wie meine ich das? Seit Generationen wurden unsere männlichen Vorfahren in grausame und sinnlose Kriege geschickt. Ohne Sinn und Verstand. Ja, umgebracht, verheizt. Die, die überlebt haben, sind traumatisiert nach Hause gekommen. So viele Psychologen hast du gar nicht haben können, wie viele Menschen dort in den Krieg geschickt wurden, wie viele Soldaten geopfert wurden, wie viel Elend sie erlebt haben, wie viel Elend sie selbst verbreitet haben. Und sie kommen nach Hause und geben ungefiltert ihre Traumata an ihre Frauen und Kinder weiter. Sie haben ihre Traumata an den Kindern und Frauen ausgelebt. Man kann ihnen dafür gar keinen Vorwurf machen, wie denn auch. Dadurch sind aber Verhaltens- und Erziehungsmuster entstanden, die völlig unbiblisch sind, die sich aber bis heute in vielen Familien gehalten haben. Dazu gehört das Lösen von Konflikten mit körperlicher Gewalt oder verbaler Erniedrigung, sexueller Erniedrigung. Ja, Macht ausüben, mächtig sein. Und wo traue ich mich das am meisten? Bei den schwächsten Personen meiner Familie. Jesus hatte alle Macht, Er war mächtiger als jeder traumatisierte Krieger, als jeder Kriegsherr, als jeder Kriegstreiber. Mächtiger ist er als der Teufel. Und was hat er gepredigt? Demut. Ja, er hat nicht gesagt, ich bin der Mächtigste, ich bin der King hier überhaupt. Nein, hat er nicht gemacht. Im Gegenteil, er hat das Dienen gepredigt. Er war demütig. Und wenn du von Neuem geboren bist, dann bist du frei. Ja, die Bibel sagt, wen der Herr frei macht, der ist recht frei. Wir haben das auch gesungen vorhin, ja? Wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Wir sind frei. Das ist wie ein Reset. Ihr kennt das vom Computer, ne? Reset, also der Computer ist, entweder hat er zu viel Daten drauf oder ein Virus hat sich eingeschlichen. Wie viele Viren haben sich schon in die Erziehungsmethoden eingeschlichen oder in unser Leben eingeschlichen? Und bei so einem Reset ist es so, dass dein Computer auf Werkseinstellung zurückgefahren wird in den meisten Fällen. Und wenn wir unser Leben Jesus Christus übergeben, dann gehen wir zurück zur Werkseinstellung. Zu der Einstellung, die Jesus Christus vorgesehen hat, die der Vater im Himmel für uns vorgesehen hat. Und von da an darfst du in der Erbschaft Jesu leben und nicht in dem, was Generationen dir an angeblich guter Erziehung hinterlassen haben. Du darfst neu anfangen. Und alle unbiblischen Prägungen aus dem Elternhaus, der Berufswelt, der Gesellschaft können wir dann hinter uns lassen. Und das ist gar nicht so einfach. Je nachdem, was uns passiert ist, ist es nicht einfach, das alles loszulassen. Und viele Menschen brauchen auch Hilfe. Wichtig ist, wir legen alles ans Kreuz. Und dann wäre auch ganz wichtig, sich das nicht wieder zurückzuholen, ne? Sondern da am Kreuz zu lassen. Es steht geschrieben, die nächste Folie. Noch eine weiter. Wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mehr jünger sein. Das ist echt eine schwierige Geschichte, ne? Das heißt auch nicht, dass das von jetzt auf gleich passieren muss. Jesus weiß um unsere Schwierigkeiten, Jesus weiß um unsere Vergangenheiten und er kommt mit seiner ganzen Liebe und nicht mit seinem ganzen Du musst. Ja, weil das macht er nicht. Eine Liebe, die Druck ausübt, eine Liebe, wo es heißt, du musst, das ist keine Liebe. Jesus bezieht sich hier auch auf die damals strengen Bindungen an die Familie, die anders als heute nicht nur mental waren, ja, sondern sogar das nackte Überleben gesichert haben. Wenn du da aus einer Familie ausgebrochen bist, konnte es dir passieren, dass du völlig mittellos, völlig unversorgt irgendwo in der Wüste gestanden hast. Das ist ein Riesenschritt, Vater und Mutter zu verlassen oder dass man sagt, Jesus ist mir wichtiger, ich will ihm nachfolgen und ich verlasse dafür meine Familie. Heutzutage ist das nicht mehr so schlimm in Sachen Versorgung, aber in Sachen Bindung an jemanden, davon loszukommen, das dauert manchmal ganz schön lange und man schafft es oftmals nicht alleine. Dafür gibt es Seelsorger und dafür gibt es Gebet und dafür gibt es Fürbitter. Und ich persönlich würde alles daran setzen, frei zu werden, wenn ich diese Bindung hätte, um das Leben zu führen, was Jesus für mich in der Bibel festgelegt hat. Wie bekommen wir das nun hin, unsere Kinder so zu erziehen, dass das Fundament, auf dem sie leben, später nicht wackelt und trotz aller Anstrengungen nicht als Person, Frau und Ehefrau unterzugehen? So, zunächst mal müssen wir unser Bewusstsein in Bezug auf unsere Bedingungen, die wir an unsere Kinder stellen, ändern. Viele von uns Müttern stecken in totalem falschen Denken fest, ne? Wir tun uns irgendwie ständig leid. Habt ihr das? Och nee, ja, ich mach alles, ne? Und die, guck mal, ich habe hier gerade gewischt und dann kommt hier der ganze Schwarm durch, ne? Und immer, ne? Wir putzen und wir kochen und wir waschen und wir bügeln, geben Hausaufgabenhilfe, sind Taxifahrer, dann haben wir noch den weitläufigen Freundeskreis unserer Kinder zu beköstigen und zu beherbergen. Das machen wir auch gerne. Und dann sind wir noch Seelsorger für unsere Ehemänner und so weiter. Und wenn wir dann unseren Kindern so Sachen verbieten, die sie wirklich ins Krankenhaus bringen können, dann kriegst du zur Antwort, du verbietest immer alles. Du bist so gemein. Du tust nie, was ich mir mal wünsche. Oder du bist immer so ungerecht. Oder was ich auch immer ganz, ne, der Klassiker, immer ziehst du meinen Bruder oder meine Schwester vor. So, was passiert da mit uns? Wir empfinden das als total ungerecht, ne? Schließlich sind wir 24/7 für alle da. Wir geben unser Bestes, wir machen alles. Wir haben einen getakteten Zeitplan. Und dann kommen die an und fangen alle an zu meckern. Wir sind oft der Meinung, dass wir allen einen riesen Gefallen tun. Und unsere Beliebtheit steigt dadurch null. Ja, das, ne? Und anders als wir das vielleicht von unseren Eltern gelernt haben, dass man für Liebe etwas tun muss, lieben wir unsere Kinder doch mit der Liebe Gottes bedingungslos. Also als Christen haben wir das gelernt. Und die Kinder, witzigerweise, die kennen das gar nicht anders. Gott hat das in sie hineingelegt. Und dieser Zustand, dass Kinder nur unsere bedingungslose Liebe kennen, kann nur durch uns selbst zerstört werden. Das hat nichts mit Status oder Macht zu tun, dass man bekommt, was einem zusteht. Na, also hier, ich habe das alles gemacht und jetzt, ne, dann huldigt mir. Na, das ist Quatsch. Wir tun unseren Kindern und Männern keinen Gefallen und wir opfern uns auch nicht für unsere Familie auf. Wenn wir uns für Familie entscheiden, dann entscheiden wir uns fürs Dienen. Und da sind wir in ziemlich guter Gesellschaft, weil wer war denn der größte Diener? Jesus Christus selbst. Ja, wir entscheiden uns mit all unseren Fähigkeiten, die Gott in uns hineingesetzt hat, Diener zu sein. Und das ist was ganz anderes als Fußabtreter zu sein. Ja, nichts anderes hat Jesus gemacht. Trotz seiner Größe, trotz seiner Allmacht, er hat gedient. Und was wir in unserer Familie zu Hause erleben und unseren Kindern vorleben, ist das, was sie später übernehmen. Erschreie und erprügele ich mir Respekt, übernehmen die Kinder das, die denken, es ist normal. Unsere Perspektive vom Fußabtreter zum Diener zu verändern, hilft uns nicht nur in der Familie, sondern auch im Beruf und in der Gemeinde. Wenn ich meine Perspektive ändere und sage, nicht, ja, ich tue euch einen Gefallen und dann tut ihr dies, das ist ja nicht keine bedingungslose Liebe, sondern wenn ich meine Perspektive ändere und mich fürs Dienen entscheide, so wie Jesus das gemacht hat, ich meine, ich will Jesus nachfolgen in jeder Beziehung, also bin ich auch Diener, dann hilft mir das auch im Beruf zu dienen, dann hilft mir das in der Gemeinde zu dienen. Unsere Perspektive vom Fußabtreter zum Diener zu verändern, hilft uns ungemein. Leute, die ganz viel machen, die müssen ihre Perspektive sowieso ganz oft überprüfen. Für wen mache ich das? Für Anerkennung oder für Jesus? Aber für Jesus wäre die richtige Antwort, denn Jesus hat gedient. Und woher kommt dann unsere Kraft in der ganzen Geschichte? Also ich will gar nicht sagen, dass jeder von uns einen vernünftigen Tagesablauf braucht, das ist ganz wichtig. Aber unsere Kraft in allem kommt immer von Gott. Jesus hat sich zum Gebet und zur Interaktion mit seinem Vater immer wieder zurückgezogen. Er hat immer wieder aufgetankt. Es war ihm wichtig. Er hat sich Zeit genommen dafür. Wenn wir einem ganz vollgepackten Tag gegenüberstehen, dann ist Jesus unser Vorbild. Und dann nehmen wir uns doch Zeit, mit unserem Vater im Himmel zu kommunizieren und in seinem Wort, in seinen Verheißungen Kraft zu tanken. Habt ihr das schon mal ausprobiert, wenn ihr echt so viel auf dem Schirm habt? Dann sagt der Teufel euch, also wenn ihr euch jetzt noch hinsetzt und betet, dann ist sowieso vorbei, ne? Da hast du schon mal eine Stunde verschenkt. Und wenn du sagst, ihr pass auf, ne, das, so mache ich das nicht und auf dich höre ich gar nicht und ich setze mich jetzt hin und ich habe gemeinsame Zeit mit meinem Vater im Himmel und mit Jesus Christus, dass der Heilige Geist mich in dem Wort lenkt und leitet und führt und mir auch Antworten gibt. Habt ihr das schon mal gemerkt, dass dann am Tag euch diese Zeit, die ihr investiert habt, übernatürlich draufgegeben wird? Wie das passiert, weiß ich nicht. Ist mir auch egal, Hauptsache die Arbeit wird in der gleichen Zeit geschafft. Ich muss das Evangelium nur weitersagen, ich muss das nicht erklären. Ne? Aber es ist ganz wichtig, sich zurückzuziehen, zu beten, in Kontakt mit meinem Vater im Himmel zu kommen, Antworten dort zu bekommen für mein tägliches Leben. Und als Nachfolger Jesu sollte es unser Ziel sein, Jesus gleich zu werden. Ich will euch ein bisschen erzählen, wie wichtig ein Fundament der Liebe im Leben eines Menschen sein kann. Am besten nehme ich da mein Beispiel. Einige von euch kennen meine Geschichte. Ich bin in der DDR groß geworden. Mein Vater wurde von der Staatssicherheit umgebracht. Meine Mutter wurde ein paar Jahre später von der Staatssicherheit in die Nervenklinik gepackt und unter Medikamente gesetzt, weil sie zu unbequem war. Und das ist in einem Rutsch passiert, der nicht drastischer hätte sein können. Ich wurde aus dem Unterricht geholt in das Direktorenzimmer. Ich war eine gute Schülerin. Ich war immer sehr angepasst, weil ich wusste, welche Schwierigkeiten kommen können, wenn ich meine Leistungen in der Schule nicht erfülle. Man hätte mich meiner Mutter wegnehmen können. Aber mir ist das Lernen auch nie schwer gefallen. Und ich musste in das Zimmer des Direktors und ich so, oh Gott, oh Gott. Ich muss zum Direktor. Dazu muss ich sagen, seit mein Vater gestorben ist, war ich nicht gut auf Gott zu sprechen. Meine Mutter hat mich im Glauben an Jesus erzogen, aber als mein Vater starb und ich war 7 Jahre alt, habe ich gesagt, Herr, ich kann nicht an dich glauben, du hast auf meinen Vater nicht aufgepasst. Wie willst du mir erklären, dass du ein liebender Vater bist? Habe ich nicht eingesehen, habe ich auch nicht verstanden und meine Mutter hat alles versucht, aber kam nicht durch. Jedenfalls wurde ich in das Direktorenzimmer gerufen und hat man mir gesagt, so Conny, deine Mutter ist jetzt im Krankenhaus und du wohnst jetzt bei deiner Lehrerin. Und ich so, was? Ich so, was ist mit meiner Mutter? Ja, der geht's nicht gut, Nerven zusammen und so weiter. Ist in der Nervenklinik, du kannst sie erstmal eine Weile nicht sehen. Und ich so, was? Und jetzt? Ja, und jetzt schläfst du bei deiner Lehrerin. Ich so, ich will nicht bei meiner Lehrerin schlafen. Ja, ist aber so, gibt keine andere Möglichkeit. Meine Lehrerin war eine ganz liebe Frau und die ist diejenige gewesen, die meine Oma verständigt hat. Man muss sich das vorstellen, wir hatten alle kein Telefon. Telefon hattest du in der DDR nur, wenn du zur Stadtsicherheit gehörtest oder einen ganz wichtigen Beruf hast, wo du erreichbar sein musstest, Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Arzt oder so. Also hat es ein bisschen gedauert, bis meine Oma überhaupt über meinen Zustand informiert wurde. Und ich muss dazu sagen, ich habe in meinem Elternhaus nur Liebe erfahren. Meine Mutter hat mich bedingungslos geliebt. Ja, wenn ich manchmal so da saß und habe keinen Bock auf nichts, ne? Oh, Mutti, kannst du mir nicht mal ein Eis holen? Dann ist die wirklich losgegangen, hat mir ein Eis geholt. Die hat nicht gesagt, du weißt doch selber, wo der Kühlschrank ist. Nee, die ist losgegangen, hat mir ein Eis geholt. Und das hat sie immer gemacht. Und mein Vater war genauso, bedingungslos geliebt. Und muss man auch sagen, dass dieses Fundament der Liebe auch in meine Mutter gelegt wurde. Nun war ich ganz alleine. Von Gott wollte ich nichts wissen. Meine Oma war noch nicht da, ich wohnte bei meiner Lehrerin. Und meine Mutter hat gesagt, Conny, egal was passiert, egal was dir im Leben passiert, du bist nie allein. Und du wirst alles schaffen, weil Gott bei dir ist. Da habe ich mir gedacht, ja Gott, dann zeig mal, was du kannst, ne? Und meine Oma kam. Und von dem Moment an, es bestand ja immer noch die Gefahr, dass ich meiner Familie weggenommen werde. Und von dem Moment an ist meine ganze Familie, hat sich in Bewegung gesetzt, die mich alle so unglaublich geliebt haben und haben alles dafür getan, dass ich in meinem Umfeld bleibe, dass ich in meiner Familie bleiben kann. Und ich habe mich so getragen gefühlt, ich habe mich überhaupt nicht mehr allein gefühlt. Und meine Mutter hat im Krankenhaus gebetet. Und was hat Gott gemacht? Gott hat es hingekriegt, dass ich nicht die Schule wechseln musste, weil ich zu meiner Tante ziehen musste, sondern ich durfte bei meiner Freundin wohnen und ich durfte auf meiner Schule bleiben. Und meine Mutter ist wieder entlassen worden und meine Mutter hat keine Nachwirkungen von den Tabletten jemals gehabt. Das war übernatürlich. Und ich wusste in dem Moment, ja, meine Mutti ist da, meine Familie ist da, ich bin geliebt. Meine Mutter hat immer gesagt, Conny, egal was passiert, du schaffst das. Du schaffst das, weil Gott bei dir ist. Ja gut, Gott habe ich erst ein bisschen später kennengelernt. Meine Mutter hat 25 Jahre für mich gebetet. Irgendwann habe auch ich diese Starrköpfigkeit aufgegeben und mein Leben Jesus übergeben. Von dem Moment an habe ich gebrannt für den Herrn. Ja, ich habe mein ganzes Leben, was alles schiefgelaufen ist, ich habe alles sein lassen, was ich Mist gebaut habe, alles weg, gar nicht mehr drüber nachgedacht, obwohl es mir immer noch hilft, Leute zu erkennen, die in solchen Situationen sind und ihnen zu helfen. Ja, es war also nicht umsonst. Aber von dem Moment an habe ich gebrannt und ich bin so dankbar, dass meine Mutter immer für mich gebetet hat. Die ist immer für mich da gewesen, sie hat mich geliebt, bedingungslos. Das war das Fundament, das mich gerettet hat, als eine Gesellschaft versucht hat, mich fertig zu machen. So ein Fundament für unsere Kinder zu schaffen, das ist ganz wichtig. Wenn du bedingungslos liebst, dann tust du alles für deine Kinder, ohne Gegenleistung. Und das bedeutet nicht, dass wir ihnen alles erlauben. Ja? Kinder sehen sich nach Regeln und nach Orientierung. Erinnern wir uns an die Pflanzen, ne? Die vom Gärtner in die richtige Wuchsrichtung so gebracht werden? So ist Erziehung ermahnen, vergeben und permanent lieben. Aber Vergebung ist immer so eine Sache, ne? Oh, das ist ein Thema für eine ganze Predigtreihe. Da will ich auch gar nicht groß drauf eingehen. Nur ganz kurz eine Stelle, ne, die wir alle kennen aus dem Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Uiuiui, ne? Das ist auch ein Thema für uns Erwachsene. Wenn du als Vater oder Mutter, also die Älteren von uns, schuldig geworden bist an deinen Kindern, dann bitte sie doch um Vergebung. Mach das doch. Bitte Gott um Vergebung. Tu Buße. Tu es einfach nicht mehr. Tu das Schlechte nicht mehr, was du getan hast. Er wird dir vergeben. Gott vergibt. Und deine Kinder werden dir auch irgendwann vergeben. Und auch wir müssen unseren Eltern vergeben. Ja, wenn wir erfahren haben, dass unsere Eltern aufgrund falscher Erziehung schuldig an uns geworden sind, dann erwartet Gott, dass wir ihnen vergeben. Das ist auch so eine Sache, die meine Mutter mir so strikt vorgelebt hat, dass ich manchmal echt daran verzweifelt bin, wo ich gesagt habe, ey, du kannst dem Typen doch nicht vergeben. Der hat dich in die Nervenklinik gebracht, der wusste es ist nicht. Und du vergibst dem? Was ist los mit dir? Ja, Conny, sagt sie aber. Wenn ich den hassen würde, dann würde mich das krank machen. Nein, ich vergebe ihm, Jesus hat vergeben, du musst auch vergeben. Ich so, oh Gott, na gut, ich vergebe auch. Für viele ist das ein riesiger Schritt, diese Sache mit der Vergebung. Das geht auch nicht von jetzt auf gleich. Und egal, je nachdem, was dir passiert ist, sexueller Missbrauch und so, ist nicht mal eben zack weg. Das ist Quatsch. Aber der Wille zu vergeben, der reicht dem Heiligen Geist eigentlich meistens schon. Was heißt eigentlich? Der reicht dem Heiligen Geist schon, um anzufangen, dass du Vergebung leben kannst und Vergebung auch irgendwann fühlen kannst und irgendwann komplett vergibst. Um in die Freiheit der Kinder Gottes zu kommen, müssen wir nach seinem ganzen Wort handeln. Und da ist die Vergebung mit eingeschlossen. So ist das nun mal, auch wenn uns das schwerfällt. Wenn du nicht die ganze Wahrheit des Wortes Gottes erlebst, wenn zum Beispiel Aussagen wie ich bin dein Heiler und Arzt oder Markus 11, 24, alles worum du im Glauben bittest, glaube, dass du es empfangen hast, wenn das nur für euch auf dem Papier existiert, dann bist du noch nicht frei. Das ist so, dann bist du nicht frei. Und wenn du noch nicht frei bist, obwohl du dich für Jesus entschieden hast und dein ganzes Leben in seine Hände gelegt hast, dann brauchst du Hilfe. Wenn du das für dich erkennst, dann brauchst du Hilfe. Und viele Dinge sind nicht mit einem Gebet gemacht. Gott wirkt übernatürlich, keine Frage, und das kann zack weg sein. Aber manchmal bedarf es auch einer längeren Zeit und da bedarf es auch Seelsorge und Fürbitte. Und Seelsorge, möchte ich nur sagen, ist eine große Verantwortung. Nur weil man vielleicht irgendwo Bücher gelesen hat und meint, man weiß alles über Seelsorge, heißt das noch lange nicht, dass man Seelsorger ist. Man begleitet einen Menschen über eine sehr lange Zeit und hat eine große Verantwortung für ihn übernommen. Dafür gibt es Ausbildung und das ist ganz wichtig. So, nun haben wir vergeben, lieben unsere Kinder bedingungslos oder arbeiten zumindest daran und wir durchbrechen dabei oft einen jahrhundertealten Teufelskreis. So, das klappt nicht immer, aber wir arbeiten dran. Und bei all dem bin ich ja immer noch eine Frau. Und ich bin auch eine Ehefrau. Und das ist gar nicht zu vergessen. Ja, das nicht zu vergessen, das ist wichtig für unsere Seele. Also für uns Frauen. Und schon bevor wir Tochter oder Schwester oder Ehefrau oder Mutter geworden sind, gehörten wir Gott. Wir sind seine Idee, er hat uns mit seinen Gaben ausgestattet. Und wenn wir eines Tages vor Jesus stehen, dann als wir selbst. Na, ich stehe als Conny vor Gott und nicht als Mutter von dem und dem. Und Jesus warnt uns davor, zuzulassen, dass andere Beziehungen unsere Identität einnehmen. Die nächste Folie. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. So, dass er sagt nicht, du sollst deine Eltern und Kinder nicht lieben. Das stimmt nicht, das ist Quatsch. Ja? Sondern er sagt, du sollst sie nicht mehr als Jesus lieben. Jesus soll an unserer ersten Stelle stehen. Das macht auch total Sinn, weil aus ihm tanken wir die Kraft für unseren ganzen Alltag und er ist das Fundament, auf dem wir unsere Kinder aufbauen, das Fundament der Liebe. Ja? Und wenn wir es mit Gottes Hilfe hinbekommen, die Prioritäten so zu setzen, dass Jesus immer unser erster Verbündeter ist, ne? Und unser Ansprechpartner, dann können wir uns selbst gar nicht verlieren, das ist unmöglich. Und dann lassen wir uns auch nicht von ganz vielen Rollen auffressen. Wenn wir als Mütter unserer Kinder und als Ehefrauen unserer Männer so lieben, die nächste Folie, wie es die Bibel sagt, und wir als Persönlichkeit das tun, was Jesus uns sagt, dann bauen wir mit ihm das festeste Fundament für unsere Kinder, das es jemals gab. Und sind in der Lage, jeden, noch so alten und verwirrten Teufelskreis zu durchbrechen, den es jemals gab. Wenn wir als Mütter unsere Kinder und als Ehefrauen unsere Ehemänner so lieben, wie es die Bibel sagt, und wir als Persönlichkeit das tun, was Jesus uns sagt, dann bauen wir mit ihm das festeste Fundament für unsere Kinder, das es jemals gab, und sind in der Lage, jeden noch so alten und verwirrten Teufelskreis zu durchbrechen, den es jemals gab. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich möchte, dass wenn ihr euch in dieser Predigt irgendwo an irgendeiner Stelle wiedergefunden habt und ihr sagt, ich bin mit Gott nicht im Reinen, oder ich bin mit meinen Eltern nicht im Reinen, oder ich habe so Schwierigkeiten mit meinen Kindern und diese ganze Bandbreite, da möchte ich mit euch beten und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und ich möchte, dass wir alle mal die Augen schließen. Ja? Keiner guckt, wer hinter ihm, vor ihm, was derjenige macht. Und wenn dich irgendwas von dieser Sache wirklich so angesprochen hat, dass du sagst, da habe ich noch Schwierigkeiten mit, dann möchte ich, dass du die Hand hebst und wir wollen alle zusammen beten mit dir. Danke. Habt den Mut dazu. Das ist nicht, was euer Nachbar sagt, was euer Nebenmann sagt. Das ist zwischen dir und Gott. Danke. Vater Gott, ich danke dir für alles, was du in unserem Leben getan hast. Ich danke dir, dass du ja derjenige bist, der alle schlechten Verbindungen gelöst hat. Du bist ans Kreuz gegangen für uns. Du hast alle Sünde, alle Krankheit, alle Gebundenheit mitgenommen. Du hast uns befreit, ein für alle Mal. Wir sind deine Kinder und wir leben in deiner Erbschaft. Herr, hilf uns, wirklich diese Erbschaft anzunehmen. Hilf uns, nie wieder in alte Muster zurückzufallen. Hilf uns, unseren Vätern und Müttern zu vergeben, wo sie falsch gehandelt haben. Und hilf uns, unseren Müttern und Vätern zu vergeben, wo sie falsch gehandelt haben. Ich danke dir, Jesus, dass du derjenige bist, der uns lenkt, leitet und führt. Dass dein Wort die Wahrheit ist und dass dein Wort nie aufhört. Dass deine Liebe so groß ist, dass deine Liebe bedingungslos ist. Und dass wir von dir nehmen dürfen, jeden Tag, jederzeit. Du bist immer da, bis ans Ende der Zeit, hast du gesagt. Und das ist noch nicht gekommen. Ich danke dir, Herr, für Befreiung. Ich danke dir, Herr, für Heilung. Für Heilung von zerbrochenen Herzen. Danke, Jesus. Herr, ich bitte dich, dass wir alle weiter in dein Wort eintauchen, daraus wirklich die Kraft schöpfen, die wir brauchen, unseren Alltag zu bewältigen, unsere Kinder zu lieben, so wie du liebst, und in unsere Kinder so ein festes Fundament zu legen, dass sie allen Erschütterungen der Welt standhalten können mit dir, Jesus Christus. Amen. 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 Ihr dürft euch gerne setzen.
Ja, Halleluja, danke Gott für dein Wort. Und das wollen wir wirklich so jetzt auch das Lobpreisteam nochmal nach vorne bitten.
Ich bin überhaupt nicht, was ich sagen kann, berührt das kommen und das wollen wir einfach, dass wir wirklich.